Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht um Ultralaufen als Kurzurlaub und um Abenteuer in der ganzen Welt. Ja, bevor es gleich losgeht, habe ich noch einen ganz wichtigen Hinweis für alle Frauen, die keine Lust mehr darauf haben, dass die Oberschenkel Innenseiten aneinander reiben. Der Sommer ist ja jetzt gerade da, was super ist, und es ist endlich wieder Zeit für kurze Hosen. Aber genau damit haben ganz viele Frauen ein Problem. Und nicht nur beim Sport. Durch die Kombination aus Wärme und vermehrter Schweißbildung kleben bzw. reiben die Oberschenkelinnenseiten viel schneller aneinander, vor allem wenn man eben kurze Kleider, Hosen oder Röcke trägt. Und das kann richtig unangenehm und manchmal sogar schmerzhaft werden. Das Gute ist, es gibt eine sehr einfache und hautfreundliche Lösung gegen die Reibung der Oberschenkelinnenseiten. Und das ist Bodyglide. Der Anti-Wundreibestick legt die Hautschuppen glatt und bewirkt einen langanhaltenden Schutz. Man muss nicht mal seine Finger zum Verteilen benutzen, sondern Bodyglide funktioniert wie ein Deo-Roller, nur eben an den Oberschenkelinnenseiten. Aber man kann den Balsam natürlich auch an anderen Stellen einsetzen, wo Reibung zu wunden Stellen führt, zum Beispiel im Achselbereich. Bodyglide ist sanft zur Haut und bewirkt einen sofortigen und langanhaltenden Hautschutz. Es gibt kein Wundreiben, keine Hautirritation mehr. Also am besten gleich ausprobieren und kurz vorm Anziehen der Klamotten auftragen. Also ich kann es absolut empfehlen. Ich benutze Bodyglide selbst seit vielen Jahren. Ja, mehr Infos findest du auf bodyglide.com. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema. Laufen ist Liebe und Schmerz. Und unser Gast ist Sandra Mastropietro. Und die hat einiges erlebt, mehr als 50 Ultramarathons, 4 Transalpine Runs und 500 Meilenläufe. Und sie hat sehr viele Länder der Welt bereist. Heute ist sie bei uns und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Sandra Mastropietro. Was für ein Name! Herzlich willkommen, Sandra Mastropietro.
Hallo, hallo. Vielen lieben Dank für das nette Intro. Und ja, das mit dem Namen passiert tatsächlich öfter. Das ist vollkommen in Ordnung und kann ich auch nachvollziehen.
Ja, ist ein wunderbarer Name. Man nennt dich auch Running Sandra, oder? Also das ist da ein bisschen leichter vielleicht.
Ja, das ist mein Instagram-Handle und der ist tatsächlich, hat der sich eingebürgert. Da gab es mal eine ganz nette Situation. Ich habe ja auch meinen Hund ganz oft dabei in den Bergen und entsprechend auch auf Fotos. Und der rennt auch immer so ein bisschen vorn weg. Natürlich ist er schneller als ich. Dazu gehört ja auch nicht viel, aber ich habe dann nur einmal an einer Bergkehre gehört, oh schau mal, der schaut ja aus wie der Hund von Running Sandra, kam ich mit knallrotem Kopf hinterhergehetzt.
Jetzt bist du ja schon recht lange dabei, hast viel erlebt, wie können wir uns denn so deine Anfänge, vielleicht deine Kindheit, deine Prägung, deine Wurzeln vorstellen?
Ja, also ich komme tatsächlich gar nicht aus dem Laufsport, im Gegenteil, ich habe immer, also ich habe angefangen mit Kampfsport als Kind. Ich war im Judo lang aktiv, habe das auch wirklich geliebt. Und dann kam aber irgendwie so ein bisschen diese pubertäre Coolness. Und dann habe ich mit Volleyball angefangen, einfach weil ich als Kind gern Mila geschaut habe. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere Hörer vielleicht noch kennt. Und wollte das auch. Und bin dann in den Volleyballverein gegangen und habe den Sport geliebt. Und da, als am Anfang dieser Saison oder jeder Saison dann Ausdauer am Programm stand, habe ich mich immer versucht zu drücken. Also ich habe das gehasst, Laufen, das war so furchtbar. Und für mich waren das immer so Autisten, die dann da rumgerannt sind mit Kopfhörern. Und ja, so fast forward, irgendwann bin ich dann Mama geworden und habe genau diese Ruhe, die ich früher immer belächelt habe, auch zu schätzen gewusst und zu lieben gelernt. Und so bin ich zum Laufsport gekommen.
Ich meine, das Laufen ist ja das eine und das Extremlaufen das andere. Wie kamst du denn dann auf die Idee, so verrückte Rennen zu machen? Ich meine, du hättest ja auch einfach nur eine halbe Stunde dann laufen können.
Ja, es ist tatsächlich nicht so, dass ich aufgewacht bin und gesagt habe, hey, heute werde ich Extremläufer. Ich bin da inspiriert von all den anderen, die extrem laufen. Das überhaupt nicht. Das war tatsächlich eine Verkettung von Umständen und Zufällen. Man merkt beim Laufen, und das ist das Schöne ja recht schnell, dass man sich wirklich verbessert. Und so habe ich angefangen nach der Geburt von meiner ersten Tochter, dass ich von Laterne zu Laterne gehe, laufe. Und irgendwann konnte ich 2 Laternen laufen am Stück, 3. Und da habe ich Gefallen dran gefunden, weil es zum einen eben genau das war, was ich gebraucht habe zu dieser Zeit. Diese Ruhe eben, diesen Cut aus dem normalen junge Mama-Alltag. Und zum anderen fand ich es auch super schön, diese Bestätigung, die mir das Laufen gegeben hat, weil als junge Mama, das kennt wahrscheinlich jede Hörerin, quälen einen so ein bisschen die Selbstzweifel, mache ich alles richtig? Der Druck von außen, die dann sagen, hey, wie kannst du jetzt laufen gehen? Wie kannst du arbeiten gehen? Und das hat mir das Laufen und eben auch diese Verbesserung wirklich geholfen. Und ja, so wurden die Distanzen einfach weiter. Und mein Plan war eigentlich genau einmal einen Marathon zu laufen. Naja, das ist dann etwas ausgeufert.
Ein bisschen. Und dieses Extremlaufen und das Reisen scheint ja auch so eine Kombi zu sein in deinem Leben. Da würde mich natürlich interessieren, wie kam das und hast du mal mitgezählt, in wie vielen Ländern du schon gelaufen oder gewandert bist?
Nein, das habe ich nie gezählt. Das ist eine schöne Frage. Das sollte ich vielleicht mal machen. Aber die Kombi, also ich habe immer das Reisen geliebt. Und das ist ein Teil von mir. Ich war mit 16, habe ich so ein Auslandsjahr in den USA gemacht. Und das war für mich einfach so ein faszinierendes und prägendes Jahr voller positiven Emotionen. Und vielleicht ist das auch im Kopf so eine Verknüpfung, dass man merkt, also dass dann einfach diese schönen Momente mit dem Ausland assoziiert werden. Auf jeden Fall hat es mich immer weggetrieben. Ich habe dann auch nach der Ausbildung das hieß weltwärts Freiwilligendienst gemacht. Also über das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit war ich ein knappes Jahr in Indien. Habe da mit jungen Frauen gearbeitet, hatte da eine ganz tolle, intensive Zeit. Und seitdem bin ich eigentlich fasziniert mit dem vorderasiatischen Raum, bin dann privat noch ein paar Mal gereist, also privat klingt jetzt, also ohne das Laufen, einfach nur mit dem Rucksack backpacken, habe da sehr viele intensive, auch vermutlich teilweise nicht so schlaue Dinge erlebt. Also ich war in Sri Lanka während des Bürgerkriegs einfach aus Dummheit heraus, weil ich es nicht wusste. Ich war in Indien in einem Ashram, bin da entgegen aller Warnungen über eine Mauer geklettert, um am Neujahrstag ins Internetcafé runter ins Dorf zu gehen, habe auf dem Rückweg eine Kobra getroffen, die sich da vor mir aufgebaut hat, hatte zum ersten Mal im Leben und auch bis dato zum letzten Mal Schockstarre, wo ich kann dir nicht sagen, wie lange diese Situation ging. Auf jeden Fall hat sich die Kobra vor mir aufgebaut und gezischt und hat sich dann aber, weil ich so reglos war, wieder eingekringelt und ist weg. Also ich habe ganz viele Momente erlebt, die man, glaube ich, so auch die man sicher gar nicht rekonstruieren kann. Und das hat mich für andere das greifbar machen. Das hat mich fasziniert. Und genau solche intensiven Momente habe ich tatsächlich immer nur im Reisen erlebt und immer irgendwie im Nahen Osten und vorasiatischen Raum, dass es so intensiv war, weil ich mich vielleicht auch mehr auf die Kultur eingelassen habe, als es sonst viele Touristen machen. Und ja, genau, trage die Momente ganz fest im Herzen und zehre eigentlich täglich davon. Also es gibt so viele Momente und Erinnerungen, die mich schmunzeln lassen. Und ja, wenn die Leute hier so getrieben sind und sich an Kleinigkeiten aufhängen, dann denke ich eben an die Momente vom Reisen, die mich da so geerdet, vermutlich ist das richtige Wort haben.
Ich habe 3 Jahre in Indien gelebt und kenne das Land gut.
Na, wo warst du?
Ich war überall, also in jedem Bundesstaat, und kann sehr viele Dinge nachvollziehen.
Ja, also ich bin auch sehr, sehr viel durchs Land gereist. Also mit dem Zug kennst du ja klassisch. Habe dann
Ja,
auch einmal erleben dürfen,
dritte
wie sich
Klasse.
ja, das auch aus Dummheit und Unwissenheit heraus. Beim allerersten Mal Third Class General. Und da hatte ich zum wirklich das einzige Mal beim Reisen Angst. Also das ist für alle die Indien nicht so gut kennen, das ist wirklich die unterste Klasse. Das ist die Klasse, wo Menschen am Boden liegen und nicht mal aufs Klo gehen, sondern einfach laufen lassen. Und ich saß da alleine im Zug mit meinem Rucksack als einziger Weißer oder überhaupt als einziger Mensch in normalen, nicht zerrissenen Klamotten. Also es ist wirklich ganz dramatisch. Das klingt jetzt so vielleicht überheblich, aber es ist wirklich, da fahren die Leute, die sich das Zugticket wirklich vom Munde absparen. Und da wurden auch ein paar Männer übergriffig. Und das war der Punkt, wo also ich plane meine Reisen sowieso nicht, ich lasse mich da treiben, aber wo ich einfach an der ersten Station, die gehalten hat, ausgestiegen bin, ohne zu wissen, wo ich bin, was es da gibt. Und es war Nacht, es war auch noch eine Nachtfahrt. Also da hatte ich wirklich Angst. Da dachte ich, okay, jetzt besser raus. Und das war auch genau richtig. Aber es war, also genau, ich habe einmal in diesem Zug eben erlebt, dass sich der Zug verfahren hat. Da war ich 47 Stunden im Zug und zwar bin ich danach,
Das ist auch Indien.
das ist so Indien, ja. Da bin ich nach Kaschmir hochgefahren, nach Srinagar, nee, Jammu, der Bahnhof ist Jammu oben. Und da ist er irgendwie falsch abgebogen, weil jemand die Weiche nicht umgestellt hat und dann standen wir da sehr, sehr lange. Aber da hatte ich zum Glück also AC und Schlafwagen. Also da habe ich mich dann selber abgegradet.
Ja, sehr schlau. Jetzt könntest du wahrscheinlich irre viele spannende Sachen vom Reisen erzählen. Wenn man läuft, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich finde, wenn man läuft oder wandert, erlebt man auch die Welt anders. Also man sieht ja natürlich auch viel mehr. Also was war vielleicht dein schönstes und was dein schrägstes Erlebnis im sportlichen Kontext? Vielleicht beim Reisen muss aber nicht sein.
Also ich gebe dir erstmal vollkommen recht. Also schon Goethe hat das, was Goethe? Ich glaube, Goethe hat gesagt, nur wer die, nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen. Also dieses sich durch Fremde bewegen ist einfach etwas sehr Intensives, sehr Schönes und etwas, was ich wirklich jedem Hörer einfach nur vollstens ans Herz legen kann. Puh, skurril, schön. Ich weiß nicht, ich versuche ja immer Momente nicht zu bewerten. Das habe ich mir so angeeignet, auch immer meine Arbeit als Mentalcoach. Also natürlich gibt es super schöne und es gibt sehr schräge Momente, aber ich versuche die im Kopf und im Herzen einfach nur als Momente abzuspeichern, die mich bereichern. Ich kann es dir jetzt so gar nicht sagen. Also ich kann dir von dem Moment erzählen, wo ich an dem ich 100% Vegetarier geworden bin. Das war im Irak. Da bin ich durch eine Fleischstraße und das war der Moment, der mich zum Vegetarier gemacht hat. Laufend, ich habe, weil wir gerade von Indien waren, oder in Indien waren gedanklich, ich bin den Mumbai-Marathon zweimal gelaufen. Da gab es sehr viele skurrile Momente, einfach weil das Laufen in Indien nicht so diesen hohen Stellenwert hat und für viele Leute ganz was Eigenartiges ist. Gerade die Leute, die da, es gibt leider in Indien, wie du ja weißt, viele Leute, die ums Überleben kämpfen und nicht diesen Luxus haben, sich überhaupt freiwillig bewegen zu wollen, wenn, nachdem sie schon den ganzen Tag vielleicht auf dem Feld oder sonst wie gebuckelt haben. Es gab, ich weiß nicht, bei jedem Marathon, bei jedem Ultramarathon ist mir die Nettigkeit der Helfer in Erinnerung geblieben und überhaupt der Fakt, dass sich jemand, viele Ultramarathons finden ja auch nachts statt, dass sich nachts jemand hinstellt und da Läufer stinkende verpflegt und noch ein Lächeln hat und hilft, finde ich Wahnsinn. Das beeindruckt mich jedes Mal wieder. Ja, das sind die, so die schönen, das sind die besonders schönen Momente, sind tatsächlich zum einen natürlich die Zeit mit mir selber, weil die hat man ja, in der heutigen Zeit so selten, wo man wirklich gar keinen Input bekommt, außer eben das, was gerade passiert um dich, also die Strecke und dann eben die Verpflegungsstationen und die Interaktion mit Menschen. Also man trifft auf der Strecke einfach unglaublich viele interessante, schöne und ja, Menschen, mit denen man eine Leidenschaft teilt, das ist immer was ganz Besonderes.
Träumst du manchmal noch von Erlebnissen?
Ja, sehr oft. Wir hatten jetzt am Wochenende, ich arbeite ja unter anderem für Plan B, freiberuflich. Ich habe jetzt die letzten 3 Nächte vom Zugspitz-Ultra-Trail geträumt.
Ja, auch ein sehr schöner Lauf.
Definitiv. Das war mein erster 100er. Und
Echt?
ja, deswegen auch immer ganz fest im Herzen. Also mein Lieblingsevent tatsächlich einfach, weil ich damit selber so viel Positives verbinde.
Ja, das ist schon erstaunlich, wie viele Extremläufe du schon gemacht hast. Ich habe es ja anfangs schon so ein bisschen erwähnt. Dabei ist ja auch so ein 125-Kilometer-Lauf mit 2500 Höhenmetern, Nachtmarathon mit 2 Kilometer-Runden. Das kenne ich ein bisschen. Das habe ich auch mal gemacht. Das war bei mir allerdings nach einer Trennung, wo ich das Gefühl hatte, ich muss hier irgendwas tun gegen den Schmerz. Jetzt frage ich mich, hast du einfach Bock drauf auf so Dinge, die dich an die Grenze bringen, was hat dich dazu gebracht? Also dieses extremer, immer extremer mäßige kann ja auch zu einer Sucht führen. Also wie hat sich das bei dir ergeben, dass du so, ja, extrem geworden bist, im Positiven?
Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir manchmal selbst, weil es nie eine bewusste Entscheidung war. Also ich bin nie aufgewacht und dachte, ja, also wie ich schon gesagt habe, ich möchte jetzt einfach extrem sein oder ich bin der Aufmerksamkeitsgeil. Ich habe einfach gemerkt, dass mir diese langen Distanzen wahnsinnig gut tun. Ich komme da total runter, ich habe da das Handy aus und tatsächlich liegt mir auch die Distanz mehr als die Geschwindigkeit. Mein erster Ultramarathon, das war der Karwendelmarsch über, ich glaube, 52 oder 54 oder nur 50 Kilometer oder 50 Kilometer. Das war Zufall. Da hat mich jemand angefragt, ob ich da nicht mal mitlaufen möchte. Ich war auf der klassischen Marathondistanz zu Hause oder zu Hause ist falsch. Ich war nie schnell. Ich bin immer den Marathon so für mich gelaufen und fand einfach ja, die Atmosphäre schön. Ich mochte einfach das lang unterwegs sein. Diese bewusste Pause von 4 oder 4,5 Stunden, die hat mir getaugt. Also ich kann dir nicht mal sagen, wieso. Ich fand das einfach super cool, dieses lange Laufen, nur im Hier, im Jetzt, im Moment sein, sich um sonst nichts kümmern. Kein Multitasking. Und ja, dann dachte ich mir, okay, probiere ich einfach mal einen Lauf in den Bergen. Hatte ich bis dato auch noch gar nicht gemacht. Und dann fand ich die Verpflegungsstation aber so super. Und dann dachte ich, hey, Traillaufen, oder habe gemerkt, Traillaufen ist ja ganz was anderes. Da bleibst du stehen, da hast du Zeit, da bist du nicht so gehetzt wie auf der Straße. Und ja, dann gab es beim Karwendelmarsch Blaubeersuppe, Kräutertee aus Bergkräutern, die sie da wirklich frisch gepflückt haben. Und das hat mir total getaugt. Käsebrot, ja, das fand ich einfach so nett, dass ich gesagt habe, hey, dieses Traillaufen taugt mir. Und mal wer viel auf Trails unterwegs ist, der weiß, dass da die Distanzen tendenziell eh eher länger sind, einfach weil sich's in den Bergregionen gar nicht anders machen lässt. Und wie gesagt, je länger die Distanzen wurden, umso länger war ich entsprechend auch unterwegs, weil die Geschwindigkeit, die kam bei mir nie. Und das hat mir, also ich sehe das als kleinen Kurzurlaub. Ja. Genauso kann man es sagen. Und ja, natürlich, es wird insofern möchte man, also extrem, man möchte wissen, wo ist das Limit. Ich bin dann einmal, ich wollte genau einmal einen 100-Meilen-Lauf machen, das ist ähnlich wie mit dem Marathon. Und habe dann gesagt, hey, diese 160 Kilometer, die finde ich total cool, einfach so durch die Nacht laufen, diese Ruhe. Nächte sind dann oft kalt, ich laufe eh gerne durch Kälte und Regen, das macht mir einfach Spaß und ich komme da so runter. Und ja, das hat sich bis heute bewahrheitet und habe ich mir beibehalten, dass ich wirklich beim langen Laufen richtig arg runterkomme. Also das hat weniger mit ich will mir oder allen anderen was beweisen zu tun, als mit für mich ist das wirklich Entspannung. Das klingt wie eine Floskel, aber ich meine das tatsächlich 100% ehrlich. Also ich laufe auch nicht um Platzierungen oder um da meine Zeiten irgendwie zu verbessern, sondern ich laufe da wirklich, um lange unterwegs zu sein.
Hast du irgendwelche Tipps für alle, die jetzt auch mal Bock haben, ein Ultra zu laufen? In der Rückschau gibt es Dinge, die du hättest vielleicht anders machen können oder ja, die du einfach wichtig findest, wenn man sowas mal macht?
Also Ultras sage ich immer, läuft man A mit dem Kopf und B mit ganz viel Kraft. Also ich habe gar nicht so wilde Umfänge, wie das dann doch ganz oft angenommen wird, wenn ich meine Distanzen verrate. Ich mache sehr viel Krafttraining, das macht mir auch Spaß. Und ich habe das Gefühl, dass gerade diese Kraftausdauer-Geschichten beim Ultra essentiell sind. Also wenn du in den Bergen bist, dass die Muskulatur auch den letzten Downhill noch hält und genau, viel Krafttraining mit einbauen für Fußgelenkstabilität, Beinachsenstabilität und eben sich mental darauf vorbereiten, dass es auch mal wehtun kann, aber es lohnt sich immer.
Meistens lernt man ja auch gerade durch die schwierigen Zeiten. Wir haben ein Zitat, das wir beide sehr mögen, dieses im Leben geht es nicht darum zu warten, bis das Unwetter vorübergezogen ist, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen. Das habe ich bei dir auch irgendwo gelesen, dass du das ja magst und musste schmunzeln, weil man ja auch was Freundschaften betrifft, ne? Wenn man jemanden hat, der im Regen tanzt und nicht wartet, bis es vorübergeht und wenn man auch lernt, durch den Regen zu tanzen, das verändert einen ja auch menschlich und auch sportlich enorm. Da würde ich natürlich gerne wissen, wann hast du das gelernt? Gab es so eine Zeit, die für dich auch sehr schwer war? Oder warum ist dieses Zitat dir so wichtig?
Das ist eine gute Frage. Das Zitat hat mich, ich habe das gelesen und war sofort verliebt und habe gedacht, hey, das ist es. Du hast vorhin so nach meinen Wurzeln gefragt und vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt halt zu tiefgreifend ist, aber also ich bin nicht in dem klassischen, harmonischen, geborgenen Umfeld groß geworden. Und ich glaube, dass sich gerade die mentale Stärke bildet sich in zwei Richtungen aus. Einmal eben diese Wurzeln, die du am Anfang hast und dann werden dir Flügel gegeben. Oder wenn du Situationen durchlebst und durchmachst, von denen du nicht weißt, wie du da überhaupt hervorkommen sollst. Und also auch bei mir gab es diese Situation im Leben und in recht junger Zeit. Und vielleicht hat es mich deswegen A auch immer weggetrieben, weil ich gemerkt habe, hey, die Welt hat so viel mehr zu bieten. Und ja, zum anderen eben, als ich das Zitat gelesen habe, dachte ich, ja, genau, also du musst die Situation nehmen, wie sie ist und das Beste draus machen. Und nur so wirst du tatsächlich einfach zum starken Mensch und kannst dein Leben, also kannst wieder on top auf das alles kommen und lässt dich nicht überrollen. Und ja, zum anderen natürlich, du hast sicherlich auch den ein oder anderen Monsunregen in Indien mitgemacht.
Ja.
Da ist es schon, ne? Also muss man einfach tanzen.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, interessant. Ich glaube auch, dass gerade diese Ultraläufe, man hat ja dann das Gefühl, ich weiß auf jeden Fall, bei dem ersten 100-Kilometer-Lauf habe ich gedacht, boah, was soll mir jetzt noch passieren, wenn ich das geschafft habe? Man beweist sich ja im Grunde auch, dass man stark ist und dass man handlungswirksam ist, ne? Das ist so ein bisschen dieses, beim Laufen
Ja.
kommt es ja nur auf dich selbst drauf an.
Absolut. Ja, diese Selbstwirksamkeit, genau die du ansprichst, die ist ein ganz großer Teil, der da auch eine Erfüllung bringt, weil man das eben merkt. Also ich bin alleine für mein Handeln und ja, für meine Taten verantwortlich und alles, was rumrum ist, sei es das Wetter, sei es die Organisation, die kann ich nicht beeinflussen. Ich kann für mich das Beste rausholen und das Beste machen und ich kann hier weitergehen oder eben auch nicht. Und weil ich mich darin verliere, dass alles nass ist, dass die Verpflegung nicht gut bestückt ist oder die Verpflegungsstation. Also man lernt wirklich diese Eigenverantwortlichkeit und das ist ein schönes Sinnbild fürs Laufen. Ich finde generell ist das Ultralaufen oder generell auch das Laufen, ja, so eine Metapher fürs Leben. Es geht auf, es geht ab. Nicht jeder Lauf ist gut, aber jeder Lauf stärkt einen. Und ja, genauso ist es halt im Leben. Und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Message. Und die gebe ich eigentlich immer ganz gern weiter.
Wie hat sich denn so dein Training jetzt verändert? Also du bist ja schon ein paar Jahre dabei. Was hast du verändert im Training? Was machst du heute anders? Und was ist vielleicht auch ja so ein Trainingsansatz, wo du sagst, hätte ich das früher schon mal gemacht? Du sagst schon, Krafttraining ist unheimlich wichtig, was ja bei Frauen jetzt so langsam auch ein bisschen stärker wird. Gibt es da irgendwelche Trainingsmethoden, die du total überholt findest oder die du viel ernster nimmst als früher?
Ja, ich habe früher war ich auch so klassisch nur laufen. Ich bin ja schließlich Läufer. Das habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass das eben nach hinten losgeht und habe das angefangen, das Krafttraining für mich zu entdecken und auch so Mobilisationsgeschichten. Also ich versuche, wenn ich es zeitlich schaffe, einmal die Woche zum Yoga zu gehen, einfach um die Flexibilität aufrechtzuerhalten. Ist natürlich immer ein Zeitmanagement und generell zeitliche Ressourcen und Ressourcenfrage. Aber wenn sich das ausgeht, ist mir das total wichtig. Und wie gesagt, Krafttraining. Ich trainiere auch seit einer Weile für mich zyklusbasiert. Das heißt, in den ersten 2 Wochen versuche ich die intensiveren Einheiten zu packen und in den letzten 2 mache ich viel Grundlage. Ich finde Wandern und Grundlagenausdauer extrem wichtig. Wird auch immer wieder belächelt. Ah, weißt du, gehst wandern. Aber ja, ich finde das super. Also Ruhe entschleunigt und der Puls ist ja trotzdem nicht bei 60 oder wie auch immer der Ruhepuls ist, sondern man bewegt sich ja trotzdem, man stärkt auch die Fußgelenke, wenn man im unebenen Gelände unterwegs ist, nicht unbedingt in Wanderschuhen, sondern eher in was Minimalistischen. Ja, also die Grundlage finde ich sehr, sehr wichtig, vergleiche ich immer mit einem Haus. Und die Grundlagenausdauer ist das Fundament und alles Weitere kann darauf aufbauen. Und die Säulen, die das Haus hält, ist halt eben genau das Krafttraining, Mobilität, also Mobilisation, Flexibilität. Und ja, Geschwindigkeit mache ich tatsächlich viel zu selten, könnte ich öfter machen, aber ja,
Ja.
sehe ich immer nicht so richtig ein.
Macht ja nicht so viel Spaß wahrscheinlich, oder?
Genau, finde ich furchtbar. Also ich kann mich super quälen, auch an den Eisen und eben auf langen Distanzen, aber boah, auf der Bahn, das kriege ich mental nicht hin, da bin ich
Ja,
zu schwach.
lustig. Was denn so deine Lieblingskraftübung im Moment?
Ich gehe super gern in so Hot Iron Body Pump, wie sie überall heißen, Kurse. Das macht mir richtig, richtig doll Spaß. Coole Musik, coole Leute. Und so, man sagt immer, außerhalb der Komfortzone liegt Wachstum und das stelle ich da immer wieder fest. Ja, genau. Also diese Fitnessstudio-Kurse finde ich super. Da gibt es inzwischen so tolle Formate. Da muss man sich gar nicht selber, also gerade für Leute, die da Respekt haben, denen kann ich das auch nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
Jetzt sagtest du ja schon, dass für dich so lange Läufe auch im dreistelligen Bereich die Strecken ein Kurzurlaub für dich sind. Da fragen sich natürlich jetzt alle Mütter, wie kriegst du das oder wie hast du das hinbekommen zeitlich? Weil das ist ja jetzt nicht was, was man dann mal eben irgendwie zwischendurch mal so macht.
Das stimmt, das braucht tatsächlich viel Planung und natürlich auch viel Unterstützung. Und da bin ich so dankbar drum. Mein Mann, also man muss dazu sagen, er ist auch Läufer, hat da vollstes Verständnis, aber der rockt das halt auch mit 2 Mädels, die wir inzwischen haben. Und nein, ich habe da einfach viel Unterstützung vom Umfeld. Also gerade die Kleine, der hat einen super Patenonkel, auch ein Läufer, der kommt dann mal mit zu Lauftrainings, Laufcamps und oder zu langen Läufen und unterstützt da. Und das ist einfach, ja, ich finde, A, diese Unterstützung zu erfahren, auch von meinem Mann, der sagt, hey, mach das und das ist cool, das hat nochmal die Beziehung auf echt ein anderes Level gehoben, wenn man merkt, dass man diese Unterstützung erfährt. Ist einfach super schön und ich weiß, ich kann das alles mit gutem Gewissen machen. Es geht allen Beteiligten gut. Und ja, es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, sich da so fallen lassen zu können, nenne ich es mal.
Und so ernährungstechnisch, du sagtest ja, du bist Vegetarierin geworden. Bist du wahrscheinlich immer noch oder bist du jetzt Flexitarierin und was machst du sonst?
Ich war Flexitarier, also ich war in Indien tatsächlich die Zeit Vegetarier und dann, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, auch noch lange Vegetarier und dann war aber schon mal irgendwie mit Freunden, okay, dann ist er halt doch irgendwie, also ich habe dann immer darauf geachtet, dass es halt irgendwie aus nachhaltigen und gesunden Anbau kommt, wenn du dann beim Grillen bist und dann doch mal so ein Fleisch isst. Und seit dem Irak-Trip bin ich aber 100% Vegetarier, weil ich glaube, dass das letztendlich doch im Kopf passiert, auch wenn du dann einmal dich so 100% entscheidest. Also das, ja, genau, ich bin Vegetarier. Was mache ich so? Also ich versuche auf die Proteine zu achten. Das ist ja immer was, was gerne hinten runterfällt, gerade bei Vegetariern in Form von, also teilweise Nahrungsergänzungsmittel natürlich nach intensiven Einheiten von einem Proteinshake, aber auch natürlich Körniger Frischkäse, Kichererbsen, also da esse ich. Also ich versuche sehr gesund und sehr frisch zu essen und möglichst unverarbeitet.
Du hattest schon gesagt, dass du jetzt auch zyklusbasiert trainierst. Gibt es noch irgendwas, was vielleicht Frauen unterschätzen oder wo wir allen Hörerinnen noch einen Tipp geben können für ihr Training? Weil ich glaube tatsächlich, die meisten Trainingspläne sind ja immer noch von Männern für Männer geschrieben. Also das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern es ist einfach so. Gibt es da noch irgendwas, was dir wichtig ist, mitzugeben?
Auf jeden Fall, also jeder Trainingsplan ist letztendlich nur eine Empfehlung, weil der Körper, also die Hörerinnen und Hörer selber fühlen ja in sich rein und letztendlich sollte das Training immer an die Tagesform angepasst werden, weil also die wenigsten sind wirklich Leistungssportler und verdienen damit ihr Geld und wenn man den Körper übergeht im Sinne von, wow, heute steht eine Hammereinheit drin. Ich habe aber davor schlecht geschlafen, wenig gegessen, ganzen Tag in Meetings, zu wenig getrunken. Dann ist das wirklich für den Körper, also hier sagt man so schön, eine Watschen. Also das versuche ich zu vermeiden. Also ich trainiere selber, also ich schreibe zwar Trainingspläne, aber ich trainiere ohne, sondern mache das immer Körpergefühl abhängig. Also an Tagen, an denen ich mich stark fühle, mache ich entsprechende Einheiten, die mich fordern und dann hoffentlich auch weiterbringen nach der Anpassung. Aber an Tagen, wo es halt so ist, wo vielleicht die Kleine nicht geschlafen hat und ich den ganzen Tag beruflich und ein gewisses Stresslevel hatte, dann mache ich nicht noch ein hochintensives Workout. Also das finde ich, das wird halt ganz oft im Hobbybereich auch unterschätzt. Da kriegt der Trainingsplan so einen hohen Stellenwert, dass der Körper und das eigene Körpergefühl vollkommen übergangen wird. Und das finde ich sehr schade, denn das ist im Zweifel auf lange Sicht kontraproduktiv.
Jetzt wettkampftechnisch würde ich dich gerne noch um drei Tipps bitten. Und zwar einen für die Zeit davor, also entweder am Tag vorher oder die Woche vorher, einen für den Wettkampf an sich und einen für die Regeneration. Was sind so drei Tipps von dir, damit man die Sache gut übersteht und vielleicht sogar seine Ziele auch erreicht?
Also Tipp für davor ist bei mir immer, also ich versuche am für Ultraläufe, da esse ich am Abend davor immer schon richtig viel. Das ist ein Tipp, der aber nur für Ultraläufe gilt, weil für Leute, die dann ganz schnell Laktat bilden müssen und da super schnell laufen, da macht am Abend davor viel Essen wenig Sinn, weil der Blut noch im Magen ist und mit Verdauung beschäftigt ist. Ich laufe da ja nicht so schnell los oder generell Ultraläufer. Und versucht dann das Frühstück, weil das, also bei vielen Menschen, die vertragen das Frühstück direkt vorm Lauf nicht so gut, da esse ich dann nur eine Kleinigkeit und am Abend davor eben, wie gesagt, hole ich meine Kalorien. Und natürlich erstmal locker bleiben und sich alles am besten am Abend schon vorher rauslegen und keine Angst haben, sondern oder Angst akzeptieren, Nervosität akzeptieren, weil das zeigt, dass es wichtig ist und versuchen in Vorfreude umzuwandeln, weil es, weil ich meine, was soll passieren? Es kann, eigentlich kann es nur gut werden. Am Wettkampftag selber, ja, einfach eine gewisse Ruhe mitnehmen, schon auch in die Startbox und davor nochmal in sich gehen. Meditieren klingt immer so esoterisch, das ist leider nicht so angehaucht, also es ist immer so angehaucht, Aber also ich gehe da wirklich nochmal in mich und sage mir, hey, das wird gut, das schaffe ich. Warum soll ich es nicht schaffen? Und selbst wenn ich es nicht schaffe, ist das in Ordnung. Wie viele Menschen gibt es, die sich freiwillig an der Startlinie stellen und da versuchen, so eine Leistung abzurufen? Da kann immer mal was sein. Von daher, wie gesagt, nochmal in sich gehen, sich selber was Positives mitgeben, das bringt da schon recht viel. Und für nach dem Wettkampf eher Beine hochlegen und nicht zu schnell wieder alles wollen.
Also gehst du nicht ins Eisbad oder machst
Ah doch, ich liebe Eisbaden, aber das hat sich nach dem Wettkampf noch nicht so. Das mache ich eher privat im Winter. Aber nee, nach dem Wettkampf habe ich es noch nie geschafft, Eisbaden zu gehen, weil da bin ich eher dann müde und hungrig und will ins Bett.
Witzig, also auch nicht irgendwie so passiv irgendwas, also schwimmen oder Radfahren. Du setzt ganz auf Schlafen.
Ja, schlafen und dann meine erste Einheit in Anführungsstrichen ist spazieren gehen. Also auch nach dem Ultramarathon am Tag danach gehe ich halt irgendwie spazieren. Und das finde ich schön, weil dann, also ich gehe da auch immer allein spazieren, denke da nochmal so drüber nach und versuche das so ein bisschen einzutüten für mich hier, was ich da erlebt habe. Aber nö, Radelfahren finde ich sowieso furchtbar. Ich persönlich habe nicht mal ein Radel. Schwimmen ist jetzt auch nicht so mein Favorit. Also dann gehe ich lieber rudern auf einem Rudergerät, aber mein Alternativsport ist tatsächlich viel Krafttraining und Wandern.
Und so jetzt bei den Etappenläufen, du hast ja auch den Transalpine Run ein paar Mal gemacht. Also ich habe immer wahnsinnig Probleme mit Schlafen. Hast du das gar nicht?
Wie meinst du, dass du nicht diesen tiefen Schlaf hast und da zur Ruhe
Ja,
kommst,
genau.
während
Ich kann
Etappen?
gar nicht einschlafen und auch gerade in der Höhe, ne? Da hat man ja eh mal so ein bisschen, ist ja alles ein bisschen anders. Aber ich habe tatsächlich Probleme mit Schlafen vor einem Rennen oder wenn es dann eben Etappenrennen sind, einzupennen.
Nee, das habe ich eigentlich nicht. Ich habe vor 2 oder vor 3 Wochen, dieses Wochenende, wo es in ganz Deutschland alles durchgeregnet hat und leider eben auch die Überschwemmung gab, habe ich dieses 4x4x48 gemacht. Aller 4 Stunden, 4 Meilen, 48 Stunden lang. Und also das mache ich, also da trainiert man ja eigentlich auch die Schlafhygiene, dass man trotz hohem Puls und aufgeregt auch nachts dann vom Lauf nach Hause kommt und sich wieder runterfährt und schläft und dann wieder hoch fährt morgen. Also ich bin dann um 1 immer raus, um 5, um 9, um 1
Du bist ja
mittags
verrückt.
und dann. Ja, es ist eine klassische Ultralauf-Challenge und ich glaube, das ist da ganz gut bei Schlafproblemen, weil da merkt der Körper, okay, die spinnt, die Alte. Also gut, das weiß mein Körper eh. Aber lernt auch nochmal dieses Runterfahren und dann wieder quasi aufstehen und loslaufen.
Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Nicht bis jetzt habe ich mich immer erfolgreich dagegen gewehrt.
Ich fand's super. Ansonsten mit Schlafen auch in der Höhe habe ich eigentlich recht wenig Probleme. Also ich verstehe das, ich kenne das auch vom Etappenrennen und es ist ja auch begründet. Also der Körper hat ja noch dieses natürliche Fluchtverhalten und der weiß halt, man rennt den ganzen Tag von A nach B und ist aufgeregt und neue Umgebung und der fährt halt insofern nicht runter, weil er denkt, er ist auf der Flucht. Also das ist so ein ganz natürliches Verhalten, habe ich mal gelesen.
Ja, das es ist nur blöd, wenn man weiß, man kann nicht schlafen schon, ne? Das ist ja auch dann so ein bisschen
Stimmt, ja, das ist ein
Psychoterror.
Teufelskreis.
Genau. Und so essenstechnisch beim Rennen hast du keine Probleme bei Ultraläufen, weil das haben ja auch viele.
Nein, ich versuche aber wirklich auch da natürlich zu essen. Also Gels nur als Notfallgel vor Anstiegen, wenn ich merke, okay, ich bin ein bisschen Richtung Energieloch unterwegs. Ansonsten esse ich viel, viel Kartoffeln, trinke Brühe, also für die Salze und nehme so Quitschis, Fruchtquitschis, die auch eben Süßkartoffel, Reis gibt es ja auch inzwischen mit ganz viel Getreide. Und ja, genau. Ja, das ist so mein Tipp, da sich wirklich natürlich zu ernähren, weil der Körper irgendwann mit der Chemiekeule nicht ganz so gut umgehen kann.
Und so regulationsmäßig hast du da so ein Lieblingsessen? Manche haben das ja nach dem Lauf.
Ja, ich gehe mal vietnamesisch essen und esse da so eine Pho oder Po, also sie
Ja.
spricht man ja so aus. Diese Suppe, die Vietnam ganz groß ist, mit vielen Kräutern und Reisnudeln, die finde ich super lecker und ganz vielen leckeren Gewürzen.
Ja. Gibt es einen Lauf, also ein Rennen, das du jedem Läufer empfehlen würdest? Und gibt es ein Land, in das man unbedingt mal zum Laufen reisen müsste?
Empfehlen würde ich, einfach weil da mein Herz hängt, ich habe schon gesagt, der Zugspitz Ultra Trail, da ist einfach so eine gute, großartige, einzigartige Stimmung. Die Verpflegungsstationen sind super. So, das ist der Lauf, bei dem ich mich ins Ultralaufen verliebt habe. Und wer nicht ganz so weit das Ganze angehen möchte, weil, also gut, da gibt es ja inzwischen auch verschiedene Distanzen. Der Karwendelmarsch ist auch schön, die 30 oder 50 Kilometer. Aber der Zutt ist, da hängt mein Herz. Das kann ich auch nicht verbergen.
Ja, es ist ja auch traumhaft schön, ne?
Ja, ich liebe die Garmischer Ecke. Das ist einfach, ja, also so, doch, macht, das ist einfach alles rund, ist stimmig. Länder, ja, also mein Herz auch da ist wieder vergeben. In den Nahen Osten und vorderasiatischen Bereich. Ich weiß nicht, also das ist für mich eine Region, die so viel Herzlichkeit ausstrahlt und gleichzeitig so viel Schönheit, Schönheit nicht im klassischen Sinne, also mit unserem westlichen Auge betrachtet, sondern Schönheit auf zwischenmenschlicher Ebene, Schönheit im Verborgenen so ein bisschen. Das ist einfach ganz anderes Reisen als hier in Europa. Ich meine, du weißt, worauf ich hinaus will, nehme ich an. Es ist einfach ganz was Besonderes und es sind Reisen, die das Herz und die Seele füllen. Also ich finde, ich liebe es auch nach London, Barcelona oder Europa ist auch schön und ruhig und so gediegen und sicher und hier zu leben ist ein riesengroßes Privileg und dennoch finde ich, es ist so wichtig, dass man die Augen öffnet und da über den Tellerrand blickt und sich auf das andere einlässt und ja, das durfte ich bislang eben immer erfahren. Also Irak, Libanon, Iran, ich durfte da schon viel bereisen, hatte da das Glück und ja, trage einfach die ganzen Länder ganz, ganz tief im Herzen und gerade im Iran habe ich, also was da jetzt passiert, das ist so schlimm und jeden Morgen habe ich gleichzeitig noch, ich habe mir da ganz viel Zimt gekauft.
Ach, gibt's doch
Droh.
nicht. Ach, wie cool.
Ich liebe Zimt.
Ich
Zimt muss in
auch.
meinen Kaffee.
Ja.
Und habe heute Morgen erst lustigerweise den letzten iranischen Zimt aufgebraucht. Also mein Herz wurde richtig schwer, als ich so die letzten kleinen gemahlenen Körner da in meinen Kaffee geschüttet habe. Und dachte mir, oh. Und ich liebe auch das Essen dort. Also alles. Ich glaube, jeder Italiener würde jetzt einen Herzinfarkt bekommen, wenn, aber ich muss ehrlich sagen, das beste Eis meines Lebens habe ich zum Beispiel im Iran gegessen, vorm Khomeini-Tempel. Das war Safran, Kokos, Pistazie, Rosenwassereis. Und ja, ich habe sowieso gefühlt den ganzen Urlaub nur gegessen. Weil ich einfach das, ja, die Menschen, diese Gastfreundlichkeit und alle laden mich zum Essen ein. Und es war einfach eine kulinarische Pilgerreise, wie mein Mann immer sagt,
Da
so
muss man aber auch viel
lächelnd.
laufen, ne, um das Ganze wieder abzubauen, dann.
Ja, im Iran durfte ich nicht laufen als Frau auf der Straße. Da hätte ich zu bestimmten Uhrzeiten in ein Stadion gemusst, wo sie halt dann Runden drehen auf der Tatanbahn. Sonst ist das ja Frauen untersagt. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, diese 10 Tage nicht zu laufen und das war auch okay.
Ich musste auch gerade dran denken, weil ich Freunde habe in Afghanistan und auch einen guten Freund aus dem Iran, die mir das erzählt haben, dass es da schon Frauen gibt, die laufen, aber dass es wahnsinnig schwierig ist. Und ich denke oft, boah, wir haben es so gut, ne? Also
Und das stimmt
die
ja.
Freiheit, die wir haben, es ist unbeschreiblich, wie wertvoll die ist.
Es ist aber auch interessant, wie die Leute sich damit arrangieren und quasi, also zum Beispiel auch das Singen auf offener Straße ist ja im Iran verboten. Und ich hatte es dann ganz oft, dass die Menschen sich unter Brücken versammeln und singen. Das heißt ja nur, da steht nur da, dass man nicht auf offener Straße und dann läufst du durch Isfahan und da sind sehr viele Brücken, weil es da Gott sei Dank noch einigermaßen Wasser gibt. Und dann hörst du diese persischen Klänge und man hat wirklich dauerhaft Gänsehaut, wenn die Menschen dann da, die haben ja auch wirklich schöne Stimmen, wenn sie da unter der Brücke schmettern. Ja, Wahnsinn. Also das sind halt Erlebnisse, die einem hier im Alltag immer mal wieder zurückholen. Ja, dann merkt man, hey, wir haben eigentlich so richtig Probleme haben wir gar nicht.
Du, hast du noch in diesem Jahr was Spannendes vor? Was ist so dein Ziel? Hast du jetzt schon alle Läufe gemacht? Weil irgendwie hat man ja das Gefühl, du warst schon überall und hast schon alles erlebt.
Also ich glaube, darf man nie von sich behaupten, dass man irgendwie alles erlebt hat. Ich habe tatsächlich ein sehr großes Projekt. Ich bin jetzt den Jurasteig Nonstop Ultra gelaufen. Das waren 239 Kilometer und habe mich dann fand die Distanz und das lange Unterwegssein so, so, so cool, dass ich mich zusammen mit also nicht mit meinem Ehemann, sondern mit einem Partner, das muss man zu zweit machen, für den Eiger die 250 Kilometer von Grindelwald nach Grindelwald mit 18.000 Höhenmeter angemeldet habe. Also schauen wir mal, was wir da alles erleben, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Langweilig wird's bei dir nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Sandra, was du alles noch erlebst. Und ja, vielen Dank für deine ganz offene Art, für deine Einblicke, die Motivation. Ich glaube, wir sind jetzt alle motiviert.
Das freut mich, wenn das das Resümee ist und wir vielleicht den einen oder anderen da bewegen konnten, die Augen offen zu halten und ja, das mit dem Herzen zu laufen. Danke, hat Spaß gemacht.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.